Hallo Philipp.
Hallo Antonia.
Kannst du How mich is hören? it? Ich kann dich gut hören.
Super, schön. Ich muss ein bisschen
Kannst du mich hören?
Ich kann dich auch hören. Hallo.
Können wir uns hören? Body Odds.
Boah, also, wirklich, ja, egal.
Nein, aber ich hab aus Grund gefragt, weil ich bin ja bei meinen Eltern bei meiner Mutter und pass auf die Hündchen auf. Und hier ist eine neue Situation, deshalb wollte ich sicher gehen, dass das auch klappt.
Verstehe, aber ich höre dich ganz wunderbar. Und ich frage mich gerade, ob diese Klappe, ich habe mal letztens eine alte Folge gehört von uns und da haben wir die Klappe so drin gehabt. Die Folge ging immer los mit Klappe. Haben wir die jetzt die letzten Male rausgeschnitten, unsere Klappe?
Immer verschieden haben wir gemacht. Mal also, war die drin, mal nicht. Also okay. Das ist so, wie es sich gut anfühlt.
Genau,
ne?
Ja, es ist auch, es wirkt dann auch so, als wäre das irgendwie, als wären wir so beim Film und es wäre so ganz wichtig mit dieser Klappe am Anfang.
Und das finde ich gut.
Das ist auch so, das ist auch so.
Und wir sind auch beim Film, möchte ich hier nochmal betonen.
Das stimmt, allerdings. So,
ja. Es ist viel passiert.
Es ist super viel passiert, das stimmt. Leute frugten schon nach einer neuen Folge. Und soll ich sagen, wir liefern heute. Und das ist gut.
Wir liefern. Ja, we deliver.
Das ist gut.
Im Englischen hört sich das auch nochmal wieder professioneller an. Ne?
Das stimmt, aber wir liefern heute und... es wird auch allerhöchste Zeit, weil es ist natürlich also wir wissen ja, um welchen Vogel es geht, da sprechen wir später drüber, aber als wir den zogen, da dachte ich so, au, es ist ja dann doch eher ein Sommervogel und nicht so richtig ein Herbstvogel und inzwischen ist es ja
so ist es jetzt.
Eher Herbst geworden.
Vogel ist längst sagen. Weg.
Ist Ciao. Da sprechen wir nachher drüber. Stimmt übrigens nicht. Ist für dich jetzt gerade noch Sommer oder ist schon Herbst? Sag mal, Hand aufs Herz. Hand aufs Herbst.
Seit einer Woche Herbst.
Okay.
Ungefähr.
Wie hat sich das...
Vom Gefühl.
Ist ein Gefühl, ne? Wie in Köln. Ist einfach ein Gefühl.
Ja, wir hatten letzte Woche sehr, sehr schönes Wetter Anfang der Woche. Ich glaube, in Berlin auch. Es waren so 26, 27 Grad und Sommer, also so Spätsommer.
Ja.
Und dann ab Samstag, würde ich sagen, was auch mit persönlichen Dingen zu tun hat, wurde es dann ein bisschen kühler. Ja. Nicht unfreundlich, aber... die Blätter fielen mehr und jetzt kommen wir zu unseren Vögelchen. Ich habe die Beobachtung gemacht, die sich bestimmt auch belegen lässt, dass es ist ja, der August ist ja ein sehr stiller Monat für
das
Vögel.
Stimmt.
Ich höre kein Schwein sozusagen. Also es ist schon so ein bisschen, ich mag es auch nicht wirklich. Aber und ungefähr seit, ich würde sagen, 3 Tagen, habe ich die Rotkehlchen wieder vermehrt gehört.
Ja.
Ich habe vor allen Dingen ganz viele Spechte, Grünspechte etc. gehört hier.
Ja.
Und auch die Meisen etc. Also man merkt, die Vogelwelt wird wieder lauter hier und das genieße ich.
Ich finde das total irre, dass du das sagst, weil ich dasselbe neulich dachte. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Also dass der August stiller ist als dann der aufkommende Herbst.
Ja.
Also das, und es stimmt total. Ich habe nämlich vor einer Woche auf einmal... ich höre jetzt jeden Tag wieder einen Kleiber. Ich habe den ganzen Sommer...
Kleiber habe ich auch viel
vielleicht,
gehört.
Vielleicht ist der Kleiber natürlich auch im August nicht bei mir gewesen. Also vielleicht war er einfach auch woanders. Aber total krass. Ich habe das voll vergessen. Und der ist ja so präsent. Und dieser Ruf ist ja so toll. Und ich habe auf einmal den Kleiber gehört. Und das war auch sofort so ein, Wintergefühl vielleicht auch eher. Also, weil das war, der hat nicht gesungen, der hat gerufen. Ne? Und dasselbe habe ich mit den Meisen. Ich habe das Buchfink, dieses Pink, Pink, Pink gehört. Mhm. Die jetzt wahrscheinlich schon gucken, ob es irgendwo Bucheckern gibt. Fühle ich genau wie du. Und das hatte ich... Das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die tatsächlich gerade wieder ein bisschen lauter werden, was die Rufe angeht. Also die Gesänge sind, haben wir ja schon x-mal besprochen, da gibt es ja nicht so viele Vogelarten, die auch richtig singen im Winter. Aber die Rufe sind auf jeden Fall voll am Start. Und ich habe auch einen Grünspecht seit ein paar Wochen regelmäßig im Garten. Der ist wirklich schön in der Erde am Stochern, ist auch ein Jungvogel. Also die sind ja noch so gesprenkelt im Gesicht, sehen so ein bisschen unfertig aus. Und die lachen ja so laut, da dreht mein Hund immer durch.
Ja. Das ist, also Grünspechte sind ja meine geheimen Lieblingsspechte. Ich liebe ja Grünspechte und meine Mutter hier im, im Garten hat auch einen und ich liebe den Sound und ich finde die also wirklich wunderschöne Vögel.
Und die sind ja auch so groß,
das Vögel. Ja, die sind riesig. Das sind wirklich krass, riesige Vögel.
Weil so ein Buntspecht, da haben wir in der Buntspecht-Folge drüber gesprochen, sind ja, da haben wir uns damals schon drüber gewundert, das weiß ich noch, dass die eigentlich relativ klein sind und man das Gefühl hat, wieder das hier Vögel, dass man, dass Buntspechte größer sind, weil die so auffällig sind, haben wir damals, glaube ich, geredet. Was wir auch immer geredet haben, wen es interessiert, hört euch mal die Folge vom Buntspecht an. Aber mir ist jetzt nochmal aufgefallen, dass ein Grünspecht ja wirklich extrem größer ist und auch wirkt natürlich. Also wahrscheinlich ist das auch wieder eine Wirkung. Und ich habe ja hier im Spreewald in der Nähe, ich habe ja in letzter Zeit so Paddeltouren angeboten. Und da ist ja der Schwarzspecht auch sehr häufig. Und da freue ich mich jedes Mal so sehr. Weil der Schwarzspecht ist wirklich nochmal merklich größer, scheuer. Und der kommt ja nicht in Gärten. Und das ist echt toll, das ist so ein, das ist halt so ein Waldbewohner. Aber den nimmt man wahr. Wenn man den einmal wahrgenommen hat, auch den Ruf und so weiter, ist das ein ganz, ganz faszinierender Vogel. Also
It's Specht überhaupt Season. Spechte. It's Specht Season. Und ich, wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, ich genieße das total. Ich gehe jetzt immer mit den Hunden, weil meine Mutter ist im Urlaub und bin also jeden Morgen sehr früh im Park. Ich möchte nochmal, ich sag's ja zum 100. Mal, aber spazieren gehen am Morgen ist das Schönste, was es gibt.
Das stimmt.
Und ich habe so viele Vögel gesehen und beobachtet und gehört. Und es ist ja ein Balsam für die Seele.
Ja.
Und übrigens, ich habe es dir gar nicht geschrieben. Hier
die Kirchenglocken, Entschuldigung. Aber ist ja auch schön.
Ach, das ist nicht schlimm. Ist auch schön. Genau. Ich habe vorgestern geschlafen und um 12 Uhr nachts den Waldkauz gehört. Der scheinbar, ein Waldkauz, der scheinbar hier irgendwo bei meiner Mutter, die wohnt ja ein bisschen außerhalb, viel mehr Grün, direkt am Stadtwald in Köln.
Ja, toll.
Also sehr viel alter Baumbestand und so. Ja. Und dann war ich ganz aufgeregt. Ich wollte dich schon anrufen um 12 Uhr nachts. Ne? Und dann dachte ich, lass mal.
War ich in der Traumwelt schon. Aber
gut. Genau. Dann habe ich gegoogelt, weil ich mir sicher sein wollte, dass es wirklich der Waldkauzer und dann, das war wirklich und ich war ganz stolz auf mich selber und habe mich so gefreut, weil das Geräusch ist auch so schön.
Es ist mega schön und vor allem, ich bin ganz neidisch, weil ich habe hier zu 100% bei mir in der näheren Umgebung keinen Waldkauz, weil der mag ja auch wirklich eher so alte Wald und alte Kauz. Was mag der? Der mag alte Laubbäume, Laubbaumbestände, so Mischwald und so, auch ganz nett, aber auch so alte Parks und alte Gärten. Ich war ja schon mal bei euch, ich weiß ja auch, wie der Garten deiner Mutter, der grenzt ja an mehrere alte Gärten und eben den Wald. Und sowas findet der total gut. Und es ist wirklich jetzt auch die Saison, dass die wieder anfangen, weil die Balz geht los und die paaren sich ja auch schon im Winter und also bei Eulen ist das ja alles so ein bisschen umgedreht, beziehungsweise fangen die sehr früh dann an. Also die Brut ist dann auch schon oft Ende Januar, im Februar und so weiter. Also, aber ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr da so einen Kasten aufhängt, weil die nehmen die ja gerne an, ne? Wenn es bei deiner Mutter einen alten Baum gibt, also es muss sehr hoch sein, also nicht so 2 Meter, sondern eher so 4 Meter oder 5.
Also die hatten einen alten Walnussbaum.
Ja.
Ist das was?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Also Hauptsache, es gibt relativ hoch oben diesen Ort für den Kasten. Der musst du dann mal dir zusammensuchen im Internet, kann ich dir auch schicken. Muss natürlich entsprechend großes Einflugloch haben. Gibt es aber auch aus diesem, wie heißt das, nicht Holzbeton, sondern was nicht Holz ist. Weißt schon, woraus auch diese Spatzenkästen immer sind, ne? Heißt das Holzbeton?
Ja.
Doch, ne? Ich glaube schon.
Ich weiß es leider nicht. Aber
du meinst diese Kästen, die ich meine?
Ja, klar, das weiß ich. Aber wie wird denn der dann angebracht,
wenn
der so hoch ist?
Ja, am besten.
Kommt die Feuerwehr.
Dann kommt die Feuerwehr und löscht erstmal. Nein, die Feuerwehr kommt höchstens, um dich dann wieder aus dem Baum zu holen, wenn du oben sitzt und den Kasten angebracht hast. Man kommt drauf an, am besten natürlich ohne Nagel und Schrauben. Also man kann die, wenn die so einen dicken Draht oben drin haben, kann man das so um den Ast herum machen. Weißt du, dass das so hängt?
Ja.
Und dann am Stamm angelehnt.
Aber wie komme ich denn so hoch an den Baum?
Ja, da brauchst du tatsächlich eine lange Leiter. Aber es geht ja vielleicht auch ohne die Feuerwehr. Also ja, weiß ich weiß nicht. Also wir haben hier eine Megaleiter liegen, aber das wird schon irgendwie gehen.
Echt?
Egal. Ach, überleg geil. Mal, weil das ist natürlich toll, weil das kann man auch, wenn das zu einer Ansiedlung kommt, kann man das ganz toll beobachten, weil die sitzen ja im Winter auch gerne dann so in der Wintersonne so davor.
Oh nein, und, ich sterbe. Das ist ja so süß. Oder sie halt sind so,
da,
so toll.
So da drin und gucken so halb raus. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass ein bisschen Nadel, dass auch ein bisschen Nadelgehölz in der Nähe ist, weil ist die es? Eben, weil die eben auch darin gerne dann sich schlafen, weil die dich, weil darin schlafen die auch gerne tagsüber, weil die da geschützter sind.
Okay.
Weil der Walnussbaum verliert seine Blätter auch irgendwann. Aber ja, genau. Ich würde es mal versuchen.
Ja, warum also, nicht? Mache ich.
Übrigens auch für Fledermäuse wäre das interessant, wenn du schon.
Fledermäuse haben wir. Fledermäuse haben wir hier zwei am Haus. Ja, ja, haben wir zwei Kästen am Haus und die sind auch bewohnt.
Okay, sehr gut.
Ja, eine Fledermaus war mal bei meiner Mutter vor einem Monat im Zimmer leider.
Zum Kaffee. Ach so.
Und sie ist dann reingekommen und hat sie gesehen, meinte, es wäre so schön gewesen, wie die rumgeflogen ist im Zimmer und. Natürlich hat sie dann direkt rausgelassen.
Völlig panisch aber und völlig geschockt. Ach, es war so ja, schön. Die ist nein, hat so schön geflattert. Ja,
viele haben ja totale Angst vor Fledermäusen und auch, wenn Vögel rumfliegen. Aber Fledermäuse fliegen ja nicht gegen Fenster. Die haben ja da sind da so ein bisschen geschickter und die flog dann so an der Decke rum. Und meine Mutter hat natürlich dann, die weiß ja, wie es geht, Lichter aus und Fenster auf und die war auch direkt weg. Aber sie meint, das ist, sind ja so auch so schöne Tiere, ne? So diese Ärmchen, die vorne so, also naja, also ein anderes Thema, die haben wir.
Aber anderes Thema, aber ganz kurz, weil ich bin manchmal neidisch auf so Leute, die so richtig viel Ahnung von Fledermäusen haben, weil ich habe wirklich wenig Ahnung und denke ganz oft so, wenn hier abends, ach, wir haben glaube ich so einen großen Abendsegel, die sind ja riesig und der flog hier letztens lang und ich habe so gedacht, oh Mann, ich würde so gerne mehr über Fledermäuse wissen, aber klar, liegt ja auch daran, dass man die so schlecht, man kann die schwieriger bestimmen natürlich, weil die singen ja nicht und so weiter, und dann muss man schon so richtig in die Höhlen gehen oder wie auch immer oder die Kästen kontrollieren und so. Mhm. Aber ich wäre gerne mal bei so einer Aktion dabei, wo irgendwelche FledermausforscherInnen da nachgucken, weil ich die auch wirklich faszinierend finde. Und,
das sind auch faszinierende Tiere.
Ja, und denen geht es ja genauso schlecht in vielen Bereichen wie vielen Vögeln, gerade wenn es um Gebäude und Baumhöhlen und so geht. Mhm. Und das kriegen viele nicht so richtig mit, weil die haben nicht so eine Lobby, ne? Weil die irgendwie allgemein ja viel heimlicher leben. Und ich hab letztens eine Führung gemacht fürs Naturkundemuseum und da eine Kollegin, die ist Fledermausexpertin und die macht in Berlin Führungen. Ich weiß nicht, wie oft, aber das ist so cool, die hat ihre Masterarbeit, glaube ich, darüber geschrieben und die macht eine Führung mit so Detektoren, klingt jetzt total fancy, die die Rufe der Fledermäuse für uns hörbar machen und dann kann man die bestimmen, man die bestimmen und dann steht man da nachts, ich finde das total toll. Wenn ich nicht so früh ins Bett gehen würde, wäre ich da gerne mal dabei.
Ja, du, aber da muss man gar nicht so lange warten. Die kommen ja ziemlich rasch raus. Aber in Berlin kann man zum Beispiel, da habe ich mal was drüber gedreht, an der Zitadelle ganz tolle Fledermäuse sehen. Und also wenn man nicht weiß, wohin, die Zitadelle in Spandau ist auf jeden Fall interessant dafür. Super. Und wir werden dann auch mal vielleicht eine Sendung über Fledermäuse machen. Warum nicht? Oder wir laden mal jemanden ein. Ich meine, warum nicht? Wir weiten das Ganze bald auch Löwen.
Ja, weil wir ja auch wir haben ja auch bald alle Vögel schon durch. Deswegen müssen wir auch schon langsam was
sehr überlegen. Bald. Sehr bald.
Deswegen finde ich auch eine gute Idee. Löwen.
Ja.
Ja. Nee, wir haben noch lange nicht alle Vögel durch.
Nein.
Aber war das jetzt eigentlich schon unser Morgenreport? Wir haben schon so ein bisschen über ganz schön viel, was wir jetzt so gesehen haben.
Ja, ich habe noch eine Geschichte, die mir passiert ist, die wollte ich teilen. Ja. Das ist aber kein Morgenreport, das war dann wirklich das, was ich eben gesagt habe, dass eben mehr Vögel wieder unterwegs sind und für alle, die jetzt zuhören und das aktuell hören, diese Folge, kann ich nur sagen, geht mal raus jetzt früh am Morgen oder überhaupt und ihr werdet sehen, ihr seht mehr Vögel und ihr hört mehr Vögel. Ja. Und das ist doch auch so schön. Das gibt einem dann so ein bisschen die Wehmut, dass der Sommer so ein bisschen vergeht.
Ich muss auch sagen, ich habe ja letztes Mal noch gesagt, oh, jetzt sind die Schwalben bald weg, die Störche sind weg. Sie sind jetzt übrigens auch weg, die Schwalben. Gestern noch eine Schwalbe ist hier lang geflattert, so richtig richtig schnell. Ich dachte, oh, die hat den Anschluss verpasst. Stimmt nicht, es werden in nächster Zeit immer noch mal wieder welche kommen. Aber sie sind einfach weg. Und dann war ich ja so traurig. Und ich gebe dir recht, es beginnt jetzt eine Zeit, wo ich irgendwie wieder Was so die Vogel, was die Vogelbeobachtung angeht, stimmt mich das eigentlich gerade wieder froh, weil heute Morgen, ich bin recht früh aufgestanden und habe das Fenster aufgemacht und dann hörte ich das erste Mal Gänse.
Ach also, ja.
Und dann fing es wieder an, dass diese großen Schwärme Gänse, es ging zu schnell, ich konnte nicht gucken, was es war. Also letztes Jahr hatten wir ja unfassbar viele Saatgänse hier. Die kommen auch teilweise von sehr weit weg aus dem Norden. Ich glaube, das ist noch zu früh dafür, aber also das hat mich wieder, das war so schön, dieses Gänsegeräusch zu hören und sowieso die Kraniche. Also wenn ich hier, ich sag mal, ich habe ja das große, große Glück, dass unser Garten hinten ans Feld angrenzt, ein Acker, der wunderbar auch mit Glyphosat den ganzen Sommer bespritzt wird und immer und also es ist, eigentlich ist es die Hölle, aber dahinter ist ein anderer Acker, der oder ein Feld da stehen jetzt wieder die Kraniche drauf und die fressen ja den ganzen Tag dort, wenn sie was finden, sind ja alles Fresser, mehr oder weniger und fliegen dann abends in diese Schlafgebiete ein. Und da ist hier bei mir in der Nähe eins, da waren wir ja auch mal zusammen. Und das kann ich auch nur empfehlen, dass alle, die das jetzt hören, sich mal erkundigen, wo es diese Kranich-Schlafgebiete gibt. Da gibt es nämlich, die haben recht festgelegte Zugrouten, aber es gibt in Deutschland, gerade im Norden, Osten, einige, wo man die super beobachten kann. Und das ist auch wirklich immer wieder sehr, sehr schön, muss ich sagen.
Und das sind also jetzt die Kraniche, die du jetzt siehst, habe ich dich richtig verstanden, die sind jetzt wiedergekommen oder was?
Nein, die Kraniche, also hier bei mir brüten ja auch welche, die sind aber
okay, Standkraniche.
Genau, die Saison über, Brutsaison über sind sie in Paaren unterwegs, die brüten ja in feuchten Wäldern, wovon es nicht so viele mehr gibt, aber dieses Jahr war ein bisschen feuchter, ich kenne noch keine Zahlen, aber allgemein haben die es sehr schwer, weil die legen nur zwei Eier, dann kommt der Waschbär und wenn der Sumpf trocken fällt, frisst die Eier, also es ist nicht einfach für die, aber die sammeln sich jetzt, wenn sozusagen die Brutsaison vorbei ist, sammeln die sich in größeren Gruppen auf den Feldern und ringsherum um ihren Schlafplatz und abends fliegen die dann alle ein in, hier bei uns ist das so ein stillgelegter Tagebau, der mit Wasser geflutet ist. Mhm. Genau. Und die sind relativ, diese Rastgebiete sind relativ festgelegt und die ziehen dann aber auch weiter. Also das ist jetzt wirklich hier kommen immer mehr von Woche zu Woche immer mehr Kraniche, auch aus Skandinavien und vermischen sich mit denen, die hier das ganze Jahr über waren oder das ganze Sommer über waren und dann geht es irgendwann tatsächlich weiter. Also überwintern tun hier meines Wissens keine. Also die meisten
Kraniche das meinte ich. Okay.
Bis nach Spanien, das ist ja so das Hauptüberwinterungsgebiet. Genau. Aber da muss man sich gar nicht so mit beeilen, weil das geht auch bis Anfang November meistens noch, dass man die Kraniche beobachten kann.
Ja, das wollten wir ja auch mal vielleicht überlegen. Genau. Gucken wir mal. Eine kleine Überraschung für alle.
Für alle.
Für den Herbst, aber da müssen wir nochmal planen.
Ein kleiner Teaser.
So. Ja, wir teasen. Wir teasen euch.
Wir teasen hier nur was an. So, genug über Herbstmelancholie geredet. Ich wollte nämlich jetzt sagen, ich habe letzte Woche beim Gassigehen Feldlerchen gesehen. Und da, also damit mache ich jetzt die Überleitung.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, ich habe nie so richtig drüber nachgedacht, wie die eigentlich so nach der Brutsaison leben. Und die waren tatsächlich immer noch auf der Wiese, wo sie auch hier gebrütet haben. Bei mir ganz in der Nähe habe ich so ein Fleckchen Erde, umgeben von wirklich Mais- und Rapsfeldern und wirklich konventioneller Landwirtschaft. Und dieses Fleckchen Erde, wo diese Feldlerchen brüten, ist gepachtet von unseren direkten Nachbarn, mit denen wir ein sehr gutes Verhältnis haben. Und was glaubst du, wie ich mich da schon eingesetzt habe, auch bei dem Bauern, dem das gehört, dass das bleibt, dass das wirklich Wiese bleibt. Da kommen wir gleich zu, aber das passt an dieser Stelle ganz gut. Und da habe ich gemerkt, die sind auf jeden Fall, waren noch da und sind da. Die sind nur eben viel stiller. So.
Ja.
Und das hat mich gefreut. Die fliegen ja erst im letzten Moment auf, wenn man sich nähert. Das heißt, so ganz unpassend war es gar nicht, dass wir jetzt erst die Feldlerche machen.
Ja, und sie sind ja auch schlicht, man kann sie gar nicht so gut erkennen, außer sie fliegen hoch in die Luft, aber ansonsten sieht man sie ja kaum. Und, aber wie schön, ja.
Ja, und das tun sie eben jetzt nicht mehr, weil dieses Umherfliegen, damit gehen wir jetzt, oder gehe ich hier schon ein bisschen ins Eingemachte, das ist ja, die Lerche ist ja eine, oder die Feldlerche ist ja eine Vogelart, die im Flug singt und Das ist nicht so häufig der Fall. Die meisten Vögel, wenn man sich mal so überlegt, Amsel sitzt irgendwo rum, Buchfink sitzt irgendwo rum. Also und die Lerche ist eben dafür bekannt, dass sie im Flug singt und sich so in die Luft schwingt sozusagen. Und das tut sie jetzt eben nicht mehr. Deswegen ist sie jetzt etwas versteckter. So.
Genau, weil sie das ja auch tut, um in der Paarungszeit sozusagen. Ne? Das ist ja, doch genau. Auch ein Paarungsverhalten.
Ja klar, das, auf jeden Fall. Das ist der, ne? Sing, genau. So der Singflug. Das ist also so ein hier bin ich und jetzt komm mal rüber.
Ja, und so. Ich glaube, das, was das ausmacht, das Singen von der Feldlerche, was ja oft angesprochen wird und auch in der Literatur etc., ist ja, weil das so durchgehend ist. Ne? So ein lang, ja. Also es hört ja gar nicht mehr auf. Es fängt an und ich glaube, das ist ja, du bist ja mit der Feldlerche viel enger verbunden als ich. Ich bin ja in Köln-Stadt aufgewachsen sozusagen. Ich weiß, dass ich den Ruf gehört habe und auch das Singen, aber immer nur im Urlaub mal oder so. Ja. Aber du hast ja, denke ich, andere Gefühle dafür. Und wenn man sich das mal anhört, dann ist das eben so ein durchgehender, eine durchgehende Atmosphäre, so eine Melodie, die sich total ändert die ganze Zeit, aber die bleibt trotzdem irgendwie, weiß man, okay, das ist ein Vogel.
Ja.
Und das ist ja total interessant. Also
total.
Schon.
Ja. Total, und du hast schon richtig gesagt, ich bin, glaube ich, enger mit der Lerche verbunden als du, aber auch erst seit, eigentlich kann ich sagen, seit Berlin und jetzt Brandenburg noch mal viel extremer. Wenn ich da kurz ausholen darf und wenn ich nicht ausholen darf, dann mache ich es trotzdem. Ist mir aufgefallen, dass ich ja eigentlich so voll auf dem Land aufgewachsen bin, irgendwo in Westniedersachsen und überall Schweinebauern und entsprechend viel, konventionelle Landwirtschaft und kaum noch Weidetierhaltung. Und eigentlich, wenn ich mir überlege, ich war so viel draußen, ich hatte auch Freunde, die Bauern waren, ich war wirklich viel unterwegs in der Natur und die Feldlerche hat nie eine Rolle gespielt. Und da war ich eigentlich damals schon Zeuge davon, was jetzt inzwischen alle wissen, dass diese Bestände in der Offenlandschaft, also es ist ja eine Offenlandschaftsart, wenn man so will, extrem eingebrochen sind in Deutschland.
Total.
Und die Feldlerche war eben also wirklich ein sehr häufiger, ein extrem häufiger Vogel. Habe ich sogar nochmal nachgelesen.
Ja, der häufigste Feldvogel.
Genau. Es war ein extrem häufiger Vogel in Deutschland. Und ist eben einer, der trockene Wiesen braucht. Der mag eben auch nicht so sumpfige Wiesen, sondern trockene Wiesen. Und da lebt die Feldlerche und brütet dort auch am Boden. Da kommen wir auch gleich noch zu, was das für Probleme mit sich bringt. Aber erstmal, auch ohne die Probleme, die eine Art hat, die am Boden brütet, es gibt eben kaum noch Wiesen. Seien sie jetzt feucht oder trocken, es gibt einfach diese Flächen gar nicht mehr. Also,
und du bist wann geboren? Weiß ich gar nicht, ob das zu privat ist, aber du bist ja...
2001.
Ja, nee, also du bist doch
Anastasia,
geboren.
Als Anastasia ihr legendäres Album herausgebracht hat. Nein, ich bin 1990 geboren und für alle, die denken, was ist das denn für ein Kind? Da ist man dann schon auch 31 inzwischen, ne? Also ist auch jetzt kein Kind.
Genau.
Mehr.
Ich habe das gerade gedacht, was für ein Kind.
Weiß.
Und dann habe ich aber gedacht, doch nicht. Aber
du bist was bist du, Jahrgang 87?
Ich bin Jahrgang 2000.
Genau, also nein.
99, 2000.
Wieso eigentlich diese Frage jetzt?
Die Frage, weil ich sagen wollte, die Feldlerche ist seit 1990 um 35% seit 90 35% zurückgegangen. Und sie war der häufigste Feldvogel, ist es auch immer noch. Aber die Bestände sind im klaren Fall, also die sinken nicht, sondern die sind am, die fallen sozusagen.
Genau.
Das ist richtig, richtig schlimm. Ne?
Ja, und das ist wieder so ein bisschen so wie das, wenn man darauf aufmerksam macht, dass Spatzen auch zurückgehen im Bestand. Das hat, glaube ich, ganz lange gedauert, dass irgendwie die Leute, auch die Naturschützer, das irgendwie so ernst genommen haben.
Ja, genau, weil es so viele waren.
Und weil es auch weltweit, es ist auch ein weites Verbreitungsgebiet, also auch wieder so Richtung Russland, sehr kontinental, weil dieses kontinentale Klima liebt der Vogel. In Polen, habe ich gelesen, ist immer noch die engste Feldlerchendichte. Aber überall nimmt natürlich, also in Mitteleuropa, mit der konventionellen Landwirtschaft, mit der Chemikalien.
Nein, ich wollte eigentlich nur auch noch mal sagen, weil das Thema ist ja jetzt oft auch besprochen worden, aber die Feldlerche ist der perfekte Symbolvogel dafür, wir abgesehen von der Nutzung auch die Chemikalien, die genutzt werden und all diese ganzen Dinge, die Landwirtschaft in Deutschland propagiert hat in den letzten 40, 30 Jahren, dass das ein Riesenproblem ist. Ich glaube, dass das auch langsam angekommen ist. Also ich glaube, es ist so weit, dass, um mal jetzt politisch zu reden, dass sogar der Bauernverband, der ja wirklich, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, blind und taub ist eigentlich, dass sogar die gemerkt haben, dass sie so nicht weitermachen können, dass einfach die unsere Flächen und unsere Böden so kaputt gehen, der Wasserbestand etc., abgesehen von den Vögeln, die sie ja eigentlich null interessieren, let's face it, also den Bauernverband. Ich möchte jetzt nicht die Bauern ansprechen selber, aber den Verband, der da spricht, für die interessiert natürlich kein Vogel, aber sie haben auch gemerkt, es geht so nicht weiter. Wir können die Landwirtschaft so nicht weiterführen.
Genau.
Das liegt vor allen Dingen an Nitrat, an Wasser etc., aber es liegt auch an uns Bürgern, die immer wieder dafür plädieren und immer wieder auch im Kaufverhalten zeigen, wir wollen das so nicht mehr. Und das ist ja auch wichtig, aber bislang,
apropos Kaufverhalten, das hast du jetzt sehr schön formuliert, aber es ist noch sehr viel Luft nach oben, ne?
Total.
Also wir leben ja irgendwie in so einer Bubble, wo die Leute auf sowas achten, wo sie auch vielleicht das Geld haben, auf sowas achten zu können und so. Aber der Großteil der Leute unterstützt eben immer noch zum Beispiel Billigfleischkonsum. Und da kann man jetzt mal, wenn nicht bei der Feldlerche nochmal ins Eingemachte gehen, da kann man fragen, was hat denn die Feldlerche mit Billigfleisch zu tun? So, und ich versuche es kurz zu fassen, aber natürlich, wenn du überall, die Feldlerche braucht Wiesen, immer schon. Mhm. Früher stand das Vieh auf den Wiesen. Das hat dort gefressen und dann Milch gegeben oder es wurde geschlachtet, was auch immer. Aber es gab diese Wiesen, die waren nützlich, auch für den Menschen, weil er seine Nutztiere dort stehen hatte. Dann, und zwar über Jahrhunderte, dann hat die Feldlerche sich angepasst. Es war früher ein Steppenbewohner übrigens und lebt auch auf diesen Flächen. Wunderbar. So, jetzt gibt es diese Flächen nicht mehr. Es gibt nur noch, ich breche das jetzt extra runter, Maisfelder und Raps, sagen wir es mal so. Also, warum Mais? Das ist bestimmt nicht der Mais, den sich manche auf den Grill legen oder Popcorn draus machen. Nein, es ist der Mais, der entweder in die Biogasanlage kommt oder eben auch Viehfutter wird. So, und da sind wir bei dem Punkt, dass wir eigentlich, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir so viele Nutzpflanzen anpflanzen, die wir gar nicht direkt selber essen, sondern die wir in Tiere stecken, um dann die Tiere zu schlachten. So, und die Tiere wiederum, denken mal an die Kühe, stehen im Stall rum. Es gibt tolle Offenställe, da haben die Licht und Luft, das ist wunderbar, aber die stehen den ganzen Tag im Stall rum und fressen Silage. So, und deswegen gibt es eben nicht mehr diese Wiese, auf der eigentlich mal die Kuh drauf stand, um das Gras direkt zu fressen. So, und das ist, habe ich das jetzt richtig erklärt nochmal für Leute, die das noch nie gehört haben?
Also ich finde, du hast das super erklärt.
Vielen Dank.
Mit dem letzten Satz dazu, dass das sozusagen alles dazu beiträgt, dass auch wenn wir Billigfleisch kaufen aus der Massenhaltung oder dass das sozusagen auch Auswirkungen hat auf unsere Felder, auf unsere Landwirtschaft, wie du es richtig gesagt hast. Weltweit übrigens wird mehr angebaut für die Nutztier-Futter als für uns selber. Und das ist übrigens nicht nur in Deutschland ein Problem für unsere Landwirtschaft. Das ist allgemein weltweit ein Problem für die Ernährung in den Drittweltländern, für die Menschen, die Hungersnot leiden und auch für die Menschen in Ländern wie Deutschland und England, die alle fettleibig sind, die alle Gesundheitsprobleme haben. So, jetzt sind wir total, aber wen das interessiert, möchte ich nur einmal kurz sagen, wegen Fleisch und nicht nur Fleisch, sondern tierische Produkte, die wir konsumieren. Ja. Und wir wollen jetzt nicht über Veganismus oder Vegetarismus, sondern einfach nur über das Problem reden. Wen das interessiert, es gibt eine ganz tolle Studie von der Oxford University über Klima und über ja. Gesundheit, die im Zusammenhang mit tierischen Produkten.
Ja.
Googelt das, lest euch das durch und euch,
genau.
euch fällt echt die Kinnlade auf den Tisch, ja. weil wie viel Geld wir alleine in Deutschland ausgeben
ja.
Für Gesundheit, gesundheitliche ja. Schäden wie Diabetes etc., die alle mit tierischen Produkten im Zusammenhang sind. Hör mal, das kann man gar nicht glauben. Das ist ja. ein Riesenproblem, abgesehen für die Feldlerche. Jetzt bin ich
ja,
bisschen,
genau.
jetzt bin ich ein bisschen jetzt ja. bin ich ein bisschen abge jetzt bin ich aber ist auch mal interessant, aber
nee, das finde ich Feldlerchen, auch gut, weil, ja. weil man kann, nee, man kann ja auch nicht immer sagen, so wir kennen die Problematik mit der Landwirtschaft und die Feldlerche ist davon auch betroffen und Punkt. Finde ich, ja. ich finde das richtig, dass wir das an dieser Stelle nochmal etwas ausgeführt haben. Das haben wir, glaube ich, bei der Goldammer schon gemacht. Das wird auch immer wieder passieren, weil es ist eben, es sind Zusammenhänge, die vielen, glaube ich, langsam erst klar werden. Und das kann man auch niemandem vorwerfen. Es sollte
Nein,
ja auch langsam
überhaupt nicht.
Klar
das, soll, das wird ja auch nicht kommuniziert.
Klar. Das meine ich.
Das wird ja auch nicht kommuniziert. Und der Grund, warum ich das auch wichtig finde, möchte ich nochmal sagen, ist, weil wenn du dir überlegst, dass das Landwirtschaftsministerium zum Beispiel all diese Fakten hat, die wissen, ja. wie viele Menschen krank sind, wie viel Geld ausgegeben werden, was das für unsere Böden bedeutet etc. Und die machen trotzdem nichts. Dann musst ja. du dir überlegen, wo die Feldlerche steht in deren
ja.
Ranking.
Ja. Ja,
verstehst
ja,
du? Genau. Und da und deshalb möchte ich sagen, unsere Artenvielfalt oder unsere Vögel, die wir ja so lieben, und wir lieben ja nicht nur Vögel, wir lieben ja die Natur an sich sozusagen, ja. die haben, die, wenn die Landwirtschaft, das Landwirtschaftsministerium unter Frau Klöckner nichtmals was macht, wenn die hören, okay, wir geben Milliarden von Euro für Gesundheitsschäden aus.
Ja.
Ja? Und die das ja. gegenrechnen für den Export von Fleisch und sagen, nö, wir machen aber noch mehr Kohle damit, dass wir unsere Schweine nach China und Italien bringen.
Ja.
Dann kannst du dir vorstellen, wie die mit den Schultern zucken, wenn jemand sagt, und dann haben wir auch keine Feldlerchen mehr.
Ja, klar. Was? Wie bitte? Feldlerche?
Hä? Ja, genau.
Wie bitte?
Genau.
Wie bitte?
Und das ist das eigentliche Problem. Und deshalb ja. würde ich gerne eine ganze Folge darüber machen, Philipp,
ja.
dass ich finde, dass unsere Natur und unsere Arten und überhaupt all diese Sachen, dass die eigentlich einen Preis bekommen müssten, damit die Politik und die Wirtschaft endlich versteht, dass ja. das, was wir hier haben, einen Kosten-Nutzen-Effekt hat, dass wir nicht einfach Bäume fällen können, dass wir nicht einfach Bauland ja. kreieren können, dass wir nicht einfach das Klima verpesten können, sondern dass wir dafür ja. zahlen müssen eigentlich. So, und das ist die nächste
Nein.
Folge.
Das ist aber gut, du hast recht und es hat ja auch einen Preis, es hat einen gesundheitlichen Preis, aber es ist auch tatsächlich, glaube ich, es soll jetzt nicht esoterisch klingen, aber geh mal durch eine Fläche, wo nur Mais ist. Und geh mal durch eine Fläche, wo zum Beispiel Biolandwirtschaft ist, wo jedes Feld sich abwechselt und du hast meinetwegen auch ein bisschen Mais, aber da summt und brummt es und es zwitschern die Vögel und selbst Leute, die nichts damit zu tun haben, so wie wir, wir fallen ja in Ohnmacht, wenn da ein Zaunkönig sitzt, so
ja.
vor lauter Freude. Aber selbst Leute, die nichts damit zu tun haben, ich schwöre dir, das fällt denen auf und die gehen glücklicher nach Hause und werden vielleicht sogar gesünder und am Ende älter. So.
Das glaube ich auch.
Also, das ist jetzt, ja. Also, und auch noch eine hoffnungsvolle Sache, finde ich, man müsste sogar die Feldlerche gar nicht direkt schützen. Man muss jetzt gar nicht irgendwie Millionenprogramme für die Feldlerche aufstellen. Der Vogel ist eigentlich sehr anpassungsfähig. Man muss eigentlich den Schritt gehen, wir brauchen, also anders gesagt, wenn wir wieder extensive Flächennutzung hätten, mehr Bio, die Tiere auf den Weiden, dann würde ganz automatisch die Feldlerche sich erholen im Bestand.
Ja.
So, das will ich damit
ja.
sagen. Du musst
ja,
gar nicht
ja, genau.
irgendwie gucken, was können wir jetzt tun? Nee, das ist ein Vogel, der da wirklich mitgehen würde wieder. Und dafür ist es auch noch nicht zu spät. Und da hoffen wir mal, dass sich da was tut. Es tut sich ja auch einiges da. Und das ist,
da tut sich einiges, genau. Aber das liegt eben
Hoffnung.
Auch daran, ja, ja, das liegt auch eben daran, dass die Feldlerche so ein Symbolvogel dann auch ist. Ne?
Ja,
er wird
natürlich.
Jetzt schon, weil
und
sie eben auch anpassungsfähig ist.
Genau, aber was auch so spannend ist, und das wusste ich nicht, bis ich aufs Land gezogen bin und mich hier ein bisschen unterhalten habe, auch mit den Bauern. Ich habe hier so eine Strecke, wo ich Vögel kartiere für den Naturpark, für die Naturwacht, das ist ein Ehrenamt. Und da bin ich, kenne ich, habe ich einen Bauern kennengelernt, dem die meisten Flächen gehören. Und der ist, ich muss sagen, super nett. Der fand das total gut, dass ich mit ihm, dass ich sofort zu ihm gegangen bin. Und weil ich renne ja über seine Felder mit dem Fernglas. Und der könnte auch denken, was macht der da? Ne? So, ich bin sofort auf ihn zugegangen, ich habe mit ihm gesprochen. Das fand der super. Und der mag Vögel auch total gerne. Und immer, wenn wir uns sehen, unterhalten wir uns. Und der mag mich total gerne. So, und dann ist Folgendes passiert. Dem gehört auch diese Fläche, die hier von meinen Nachbarn gepachtet wird. Die haben nämlich Pferde und das sind, glaube ich, das sind 12 Hektar. Es ist gar nicht so riesig, aber es ist eben umgeben von anderen Äckern. Also es ist wirklich wie so ein großes Fenster, ja, wo jetzt übrigens die Kraniche auch draufstehen. Also es ist wirklich, wo ich die Wachteln auch gesehen habe, es ist wirklich wie eine Oase in diesen Äckern. So, und das gehört eben diesem Bauern, aber gepachtet von meinen Nachbarn. Und ich habe erwirkt, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, und das möchte ich an dieser Stelle jetzt mal sagen, dass dieser Bauer mich anruft und fragt, wann kann ich denn mähen? Wann sind die Lärchen denn durch?
Ach, wie süß. Ach, wie schön. Ja, und, super.
Und das geht eben nur, weil ich mit dem von Anfang an irgendwie ein gutes Verhältnis habe und nicht gesagt habe, hier, oh, du Mistkerl, du machst alles kaputt. Weißt du, und auf einmal, was glaubst du, wie ich ausgerastet bin, als vor Freude, als der erst meine Nachbarn gefragt hat, die sollen mal den Vogelheini da, also mich, fragen, wann er denn mähen kann. So. Und das gibt mir auch Hoffnung, muss ich sagen, weil ich habe dann natürlich, ich bin dann dahin und habe mir das angeguckt und es war ein sehr kaltes Frühjahr. Das heißt, die haben spät angefangen zu brüten, das sind ja Bodenbrüter, deswegen ist die Maat so extrem wichtig. Wann die Maat ist. Genau, und dann habe ich den Zeitpunkt abgepasst, dass die erste Brut durch war. Und das hat ein paar wahrscheinlich gerettet, weil, und jetzt kommt's, und das müssen wir jetzt sagen, durch die Intensivierung der Landwirtschaft wird eben selbst die Flächen oder werden selbst die Flächen, die noch Wiese sind, wo Heu entsteht für Tiere am Ende, ja, für Pferde meinetwegen, selbst die werden zu früh und zu oft gemäht. Weil da wird dann so ein, ich habe vergessen, wie es heißt, so ein Futtergras, nenne ich das jetzt mal. Das wird gesät, das ist so ein Powergras. Das sieht man auch richtig. Das bildet nicht mal so Ähren aus und ist am Ende auch natürlich für viele Vögel, wie zum Beispiel Wachteln oder Rebhühner, die diese Saat ja brauchen, die also die Körner brauchen, auch nichts mehr wert. Also es gibt manchmal Wiesen, wo man so denkt, hä, hier ist eine Wiese, warum höre ich keinen Vogel? Ja, weil das nur Gras ist. Das ist dieses Powergras. Das heißt, die wenigen Flächen, die es noch gibt, die werden oft mit diesem Powergras dann unterstützt und zugeballert. Und das hat zur Folge, dass das auch schneller wächst. Und dass der Bauer 2, 3, auf jeden Fall mehr Maaten, nennt man das ja mit AHA, hinbekommt im Jahr. Also wieder mehr Profit hat daraus. Kann ich alles auch verstehen für den Bauern. Ist ja auch super, ne? Aber dann wird da auch wirklich jede Lerche, die da am Boden ihr Nest hat, wird halt dann auch klein gehäckselt. So.
Und das ist das schlimm.
Und das ist, das ist einfach scheiße. Und da kann man wirklich was machen. Da gibt es ganz klar, kann man sich auch mal im Internet angucken, da gibt es auch vom NABU Auflistungen, was da die besten Zeitpunkte sind. Weil das ist ein enges Das ist, hast du gerade genießt oder war es ein Hund?
Nein, das war die Rosi, die hier ausläuft. Ich muss die mal kurz rauslassen. Einen Moment, entschuldige, Philipp.
Alles gut. Ja. Ich erzähle weiter. Es gibt ein Auweia.
Ach Gott, nee. Ja.
Nein, es gibt ein relativ enges Fenster, weil die Lerchen, wenn sie möchten und es denen gut geht und die Bedingungen gut sind, dann fangen die eine zweite Brut an. Und das ist natürlich echt schwer abzupassen, dann irgendwie zu sagen, jetzt mähe schnell. Dann sind die, weil es ist auch, man sieht es ja nicht, die bauen so eine kleine Mulde im Boden, wo die Eier drin sind, super versteckt. Also ich kann ja auch nicht über die Wiese laufen und unter jeden Grashalm gucken, weil ich dann auch alles platt trampel. Also man muss versuchen, das durch Beobachtung irgendwie abzuschätzen. Ich will nur sagen, es geht und alles, was man so ein bisschen nach hinten verzögern kann, ist meistens gut. Vor allem, wenn das Frühjahr kalt war und regenreich, dann ist der Bauer meistens eigentlich so, dass er früher mähen will, weil das Gras gut gewachsen ist. Ne? Das ist, es ist
ja, das ist ganz schlimm. Also
ich habe es, glaube ich, jetzt genug erzählt. Ich wollte nur sagen, dass ich stolz bin, dass ich das mit diesen Bauern hinbekommen habe und dass ich alle, die da draußen zuhören, ich weiß ja auch, dass viele von euch nicht in der Stadt wohnen, sondern auf dem Land. Es hilft manchmal, mit den Bauern auch zu sprechen und da mal einfach mal nachzufragen, was ist denn eigentlich mit der Wiese da? Also wann wollten ihr die mähen und könntet ihr nicht ein bisschen später und so? Also das ist wirklich wichtig, weil am Ende gibt es weniger Feldlerchen und die wenigen, die es noch gibt, die setzen sich im Frühjahr dann auf diese Flächen und dann werden sie übermäht. So, und das ist natürlich ätzend. Das ist einfach ätzend. So.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist in der Stadt wie auf dem Land das Gleiche, dass langsam so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür aufkommt. Aber es ist am Ende, wie du schon richtig sagst, eine Profitgeschichte, ne? Och ja. Mann, der Hund, warte mal, ich muss sie reinlassen.
Kein Problem.
Rosi, seit wann bellst du so viel?
Und das was ich an dieser Stelle mal erzählen kann, ist vielleicht, was wir nämlich noch nicht
gemacht haben. Ich höre dich.
Ach so, okay. Haken wir das Thema mal ab. Ich glaube, das ist jetzt gut rübergekommen. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist, dass die Lerche oder die Feldlerche für mich ein totaler Sommervogel auf jeden Fall ist. Kein Frühjahrsvogel, sondern ich verbinde damit wirklich diese heißen Sommertage, wo sie eben oben in der Luft steht, manchmal gefühlt steht und ihr Lied singt. Und das ist so für mich ein ganz tolles, ich bin auf dem Land und es ist Sommer. Mhm. Weil auf den offenen Feldern, die mag ja auch keine Bäume, Wälder, braucht sie alles nicht. Die braucht also einen freien Horizont, habe ich irgendwo gelesen. Das finde ich eine schöne Beschreibung. Die Feldlerche lebt dort, wo es einen freien Horizont gibt. Das finde ich schön.
Ja.
Da hört man dann ja auch nicht so viel anderes. Also weil so eine Goldkammer und so, die hat ja, braucht ja immer noch ein bisschen Buschwerk oder Bäumchen. Und das ist für mich so dieses flirrende, diese heiße Sommerluft und dann dieses Lerchen Gefliege, Geflatter und eben dann dieses diesen Gesang.
Und da den lassen wir jetzt mal laufen.
Ach so, okay. Ich wollte nämlich gleich ein Gedicht dazu vorlesen, wenn ich darf.
Ja, das musst du jetzt machen. Und ich lasse mal einmal den Vogel laufen, dass man den auch mal hört.
Ja,
und
das
auch
ist wichtig.
Dass man das so hat.
Bitte.
Da hört man auch keine Pause, wie wir gesagt.
Genau. Wann atmet die?
Ja, die atmet da parallel dazu. Also die nutzt die Luft, die in den Lungen sind, weil die so eine Kreiszirkulation hat. Das ist auch interessant, ne? Können wir gleich mal kurz drüber reden. Ach, wie schön. Ja, ich sehe es übrigens genau wie du und ich kenne den Vogel aus Südfrankreich.
Ja,
und
genau.
Wir hatten, mein Großvater hatte da ein Haus in den Weinbergen und da war die Feldlerche überall und ich habe das gehört bei der Vorbereitung zu der Folge und hatte so einen richtigen Moment, der fühlte mich so, ja, zurückgesetzt und dachte, fuck, ja, daher kennst du das. Das war in Südfrankreich. Jetzt lese mal dein Gedicht.
Lese ich sofort vor. Ich will nur, bevor ich es vergesse, sagen, die Feldlerche ist übrigens ein Vogel, der inzwischen in Berlin an einer Stelle recht häufig ist. Bevor wir das vergessen, weil das ist echt wichtig, weil alle ja von euch vielleicht mal nach Berlin fahren oder da sogar leben, aber Berlin ist ja immer eine Reise wert. Aber mitten in Berlin ist der ehemalige Flughafen Tempelhof. Und das ist wirklich zentral gelegen, also nicht irgendwo am Rand. Das heißt, auch wenn ihr Leute in Berlin besucht und es ist auf jeden Fall Sommer oder Frühjahr, fahrt mal zum Tempelhofer Feld. Das ist nämlich inzwischen, der ist stillgelegt worden, ich glaube 2008, 2009, ich weiß nicht mehr genau, wurde fast komplett so erhalten. Und auf diesen Flächen, die eben zwischen den Rollfeldern sind, das sind große Flächen, dort leben Feldlerchen. Und das ist wahnsinnig toll, weil das für die Stadt natürlich untypisch ist, aber dort werden sie geschützt. Es wird sogar auf diese Wiesen dürfen sogar zur Brutzeit nicht betreten werden. Du kannst also kein Picknick machen und nix. Da sind überall wird abgesperrt und dann stehen da auch Hinweisschilder und die Leute lesen sich das durch. Und das ist wirklich toll, weil die gehört inzwischen ganz eng zu diesem Feld. Also das Tempelhofer Feld ist wirklich, was sowas angeht, ein Paradies geworden. Es gibt dort übrigens auch Neuntöter und Grauammern, also wirklich Vögel, die eigentlich draußen in der Offenlandschaft leben, haben da ein Refugium gefunden, weil da ist natürlich keine Landwirtschaft drumherum. Also wirklich super spannend und kann ich nur allen empfehlen, mal sowieso, aber aufs Tempelhofer Feld zu fahren. So, und jetzt finde ich es eh so schön, das heißt Tempelhofer Feld und das ist die Feldlerche, als würde sie, als hätte sie den Namen deshalb. Ich lese ein Gedicht vor, was ganz gut beschreibt, wie ich die Lerche wahrnehme im Hochsommer. und glaube ich viele, die sie kennen, nehmen sie wahr. Das Gedicht ist von 1908 von Anton Noder, zwar ein Arzt aus München, und ich finde es wieder witzig, wie dann so, wie so Ärzte so in ihrer Freizeit dann auch immer Schriftsteller, also hat man ja öfter, dass so Leute, die was ganz anderes gemacht haben, haben so Naturgedichte geschrieben. Und ich finde das hier sehr, sehr schön. Es heißt Die Lerche. Aus dem grauen Grunde der Felder flirrt eine Lerche wie ein wirbelndes Blatt in den Himmel. Fahler und fahler wird ihr flatternder Flügel silbermatt. Jetzt ein flackerndes Flämmchen nur noch blinkt, der entschwindende Punkt in weiter Fern. Jetzt ein Glitzern, die ewige Bläue trinkt lautlos den in nichts zerstiebenden Stern. Aber hoch vom wolkenlosen Gezelt klingt ihr trillernd Lied in die Tiefe herab. Aus der unermesslichen Ferne fällt des zerstobenen Sterns Funkenregen hinab.
So. Ach, wie schön.
Und das passt nämlich, weil die hören, wenn die aufhören zu singen, das ist so diese letzte Zeile, dann lassen die sich so fallen und verschwinden in der Wiese. Und das finde ich auch so schön.
Ja, also, das ist auch super schön. Das war auch ein ganz schönes Gedicht.
Ja, das ist, finde ich, trifft ganz gut dieses Gefühl, wenn man Lerchen so am Himmel, an diesem blauen Sommerhimmel über sich hat. Und das ist wirklich, und ich weiß noch, wie es dieses Jahr im Frühjahr war, als ich die ersten auf dieser Fläche gehört habe. Und das war sofort so, es ist so ein Sommergefühl. Das ist wirklich schön. Und hat ja natürlich, an dieser Stelle muss man das sagen, spielt die Lerche ja auch deswegen in sehr vielen Bauernregeln, Volksliedern und so weiter eine große Rolle, weil die eben natürlich ist eine wärmeliebende Art, die diesen Gesang klingen lässt, wenn der Frühling eigentlich schon da ist und es so richtig, richtig losgeht. Und das ist, ist eben natürlich auch deshalb ein Vogel, der mit dem Landleben in Verbindung steht, weil er natürlich eben auf dem Land häufiger ist. Aber das finde ich auch immer schön, wenn man so Vögel in so Gedichten wiederentdeckt. Das zeigt, dass es eigentlich eine sehr enge Bindung mal gab zwischen ihnen und dem Mensch.
Ja, ich glaube, das sieht man vor allen Dingen an der Feldlerche. Also ich habe jetzt auch in der Recherche so viele Gedichte, auch vor allen Dingen im Englischen, Skylark heißt sie im Englischen, auch ganz, ganz viele Gedichte und sehr, sehr schöne auch gelesen. Also, aber es liegt vielleicht auch daran, dass dieser Vogel, der wird ja auch Himmelsvogel genannt, ein Vogel ist, der gut zu sehen ist. Der ist ja, wenn du auf dem Feld bist und der schwebt hoch oder er fliegt hoch, der ist ja unverkennbar sozusagen. Ja. Ist kein Waldbewohner, versteckt sich nicht, sondern er bewegt sich hoch und dann singt er auch noch. Ja. Das ist natürlich, man weiß direkt, okay, zu diesem Vogel gehört der Gesang.
Ja.
Und diese Bewegung ist eben dem Himmel entgegen. Das finde ich auch so schön. Ich habe auch so einen Satz, den ich ganz, ganz toll fand. Sie lassen Musik regnen und niederprasseln. Das ist so, das ist so schön. Das hat so ein Lyriker, Hopkins, ein Engländer, geschrieben. Aber das passt so gut, weil sie mit dem Gesang sich sozusagen, also eigentlich heben sie ja sich erst und dann singen sie, aber das ist ja, das kann ja über Stunden gehen, die hören ja nicht auf.
Ja.
Und das fand ich auch, das könnte der Grund sein, warum es da so viel Lyrik zu gibt.
Also, ja.
Kann ich auch verstehen.
Und wenn der Bauer bei der Feldarbeit, um jetzt mal so romantisch dieses romantische Bild zu erzeugen, der Bauer ist den ganzen Tag auf dem Acker, ich rede jetzt mal von vor 100 Jahren oder so, ne? Macht da sein Feld, pflügt das um mit dem Ochsen und so, jetzt wird es richtig romantisch, aber so war es ja nun mal. Und über ihm ist nämlich genau das, regnet dieser Gesang herab. Und das ist, natürlich hast du da ein anderes Verhältnis zu, als wenn du irgendwo am Schreibtisch sitzt und die nächste Ladung Soja aus dem Regenwald bestellst für deine Schweine. Entschuldigung.
Ach Mann. Aber vielleicht noch mal zurück zu dieser, zu diesem, weil das ist ja wirklich eine Sache, die man sich fragt. Wie kann dieser Vogel so lange singen am Stück?
Ja.
Holt der keine Luft? Ja. Wie kann das passieren? Wie geht das? Und da habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen und da gibt es eine recht einfache Erklärung für, das nennt man Zirkulationsatmung oder Kreisatmung auch. Mhm. Und das geht eben so und das machen eben auch Menschen, die Blasinstrumente spielen. Ne? Also das heißt, so in der Art. Ne? Bei dem Vogel ist es natürlich auch durch den Körperbau etc. Das hilft, aber ja, zum Beispiel irgendein Flöter oder Didgeridoo-Spieler.
Ein Didgeridoo-Spieler finde ich ein sehr schönes Beispiel. Tuba finde ich auch noch, könnten wir auch noch
nennen. Ja, genau. Weißt du, der bläst und während er bläst, zieht er die Luft durch die Nase ein. Und beim Vogel ist es so, der zieht also die Luft durch die Nasenhöhlen, dann geht die eben kreisförmig, im kreisförmigen Bogen in die Lufthöhlen des Vogels. Mhm. Und dann kann er also während des Singens immer über sauerstoffreiche Luft in den Lungen verfügen und kann so während des Singens sozusagen atmen. Und ja, das macht natürlich auch Sinn, wenn man überlegt, dass der Vogel ja auch so ein eine Fortbewegung hat, die super anstrengend ist, ja, und er singt ja auch dabei. Also Fliegen ist natürlich anstrengend, da geht's ja wahrscheinlich nicht. Und dabei ja, dann noch zu singen, ja, dann macht es natürlich auch Sinn, dass, dass die Lunge oder diese Zirkulationsatmung dann...
Interessant.
Ja, finde ich auch.
Das wusste ich gar nicht so. Wirklich... Also ich wusste schon, dass sie jetzt nicht singen wie wir, so, dass sie immer atmen müssen, das war schon klar, aber... Hab wieder was gelernt. Also heute haben ja, wir wirklich viel schon, also viel gelernt, finde ich.
Wir haben sehr viel gelernt.
Wir haben viel gelernt, wir haben den Menschen auch wieder was beigebracht. Ja. Finde ich gut. Ja. Das freut mich total. Ich wollte eine Sache noch sagen. Erstens, wir vergessen ja oft, was zum Status zu sagen, Zugvogel oder Standvogel. Das ist bei der Feldlerche so ein bisschen zwiegespalten. Also in Westeuropa bleibt sie, in Osteuropa zieht sie, aber nicht so besonders weit. So, das wollte ich wenigstens einmal gesagt haben, weil geschlossene Schneedecke mag sie nicht. So.
Mag sie nicht.
Mag sie gar nicht gerne. Dann wollte ich noch sagen, es gibt in Mitteleuropa noch zwei weitere Lerchenarten, die sind auch selten. Eine davon ist fast ausgestorben, obwohl die auch mal häufig war. So, das ist die Haubenlerche. Die hat diese
die
Haube.
Die habe ich auch mal gesehen.
Die hat diese Haube.
Sehr hübsch.
Super hübsch. Die ist ein bisschen dicklicher, kann man so beschreiben. Dann gibt es die Heidelerche. Die ist ein bisschen kleiner als die Feldlerche. Insgesamt, auf den ersten Blick, sehen die sich sehr ähnlich. Also alle dieses Graubraune. Und sie fliegen auch, singen im Flug. Und die Heidelerche ist noch eine, die singt sogar manchmal von einem Baum ausgehend. Und die hat einen markanten Gesang. Ich habe dieses Jahr sehr viele Heidelerchen hier wahrgenommen und früher nie. Ganz, ganz toll, hat mich super gefreut. Und die mögen, wie der Name schon sagt, eben wirklich so ganz trockenes Ödland, nennt man das ja. Und ich meine, Ödland gibt's ja noch viel weniger, weil da kann man ja nicht mal draus Profit schlagen. Ne? Also, aber diese Heidelerche gibt es hier an diesen Waldrändern oft mit Kiefernwaldbestand, also dieser sandige Boden, so typisch Brandenburg, auf diesen alten Militärübungsflächen, hier an den Tagebauten, an den alten, also so alles, was trocken ist, da wo auch der Wiedehopf zum Beispiel vorkommt. Also es ist tatsächlich, und die hat einen viel flötenderen Gesang, und den habe ich dieses Frühjahr das erste Mal so richtig wahrgenommen und dachte, was ist denn das? Und dann habe ich das auch mit so einer App und dann gehört und hin. Ich habe mich so gefreut und den werde ich nie vergessen. Dieser Gesang ist jetzt für mich immer gespeichert und der war sehr, sehr überraschend häufig, die Heidelerche. Finde ich
auch. Das ist doch auch, haben wir schon mal drüber geredet, dass wenn man einen Vogel selber ausmacht und ein bisschen recherchiert, dass das wirklich dazu führt, dass man das nie vergessen wird. Ja. Dann weiß man auch wirklich, wie der sich anhört. Ne?
Ganz genau. Mhm. Und die Haubenlerche, muss ich kurz sagen, die ist leider noch, der geht es noch beschissener, um das mal ganz klar zu sagen, weil die braucht so richtig sandiges, trockenes, fast schon so geröllartiges, also so wirkliche Brachflächen. Und deswegen, das finde ich super spannend, kamen die nach dem Zweiten Weltkrieg in den Städten häufig vor, auf den ganzen Schuttgebieten. Und auch wirklich teilweise in Städten, in so Brachflächen, auch lange Zeit, oder so in Hafengebieten, in Industrieflächen und so. Da war lange Zeit Platz für die Haubenlerche, das glaubt man gar nicht. Aber jetzt wird alles zugebaut und versiegelt. Und die Haubenlerche ist richtig, richtig, richtig stark bedroht. In Westdeutschland gibt es sie wirklich kaum noch. Im Osten noch häufiger, aber auch kaum noch. Und hier bei mir in der Nähe, ich bin ja in Südbrandenburg, der nächste größere Ort heißt Luckau. Und da gibt es ein Industriegebiet, da ist so ein Baumarkt. Und die haben so ein Lager mit so Kies und so Sachen. Und dort wohnt die Haubenlerche. Und ich habe mich mit Ornithologen hier unterhalten, die wissen das. Und die wohnt tatsächlich dort auf so einem zwischen so einem Baumarkt und so einem Schuttcontainer-Gedöns. So. Und ich habe die da im Frühjahr beobachtet und dann bin ich so näher gekommen und dann duckt die sich so. Das machen Lerchen ja auch aus dem Auto. Und ich denke mir nur so, Mann, ey, die letzten 4 Haubenlerchen hier und dann zwischen den LKWs. Aber ich weiß nicht.
Ätzend.
Ja. Das ist wirklich hart.
Ja.
Naja,
das
gut.
Das ist ja auch, ich hatte ja so einen Post gemacht auf der Instagram-Seite über dieses Buch von Johanna Romberg.
Ja.
Da erzählt sie genau das, was du auch sagst, dass sie eben eigentlich mit Haubenlerchen ganz, ganz früh zu tun hatte in ihrer Kindheit. Und die kommt ja auch aus NRW.
Ja.
Und genau wie du gesagt hast, war hinter dem Haus da so ein großer Schuttberg sozusagen.
Ja.
Und der wurde dann irgendwann geräumt und damit waren dann auch die ganzen Haubenlerchen weg. Also super interessant.
Ja.
Somit sind diese Haubenlerchen dann auch in die Städte mehr gekommen.
Genau.
Wo sie jetzt natürlich auch wieder weg sind. Also,
wo sie jetzt weg sind. Aber es zeigt eben auch wiederum, dass Lerchen eigentlich sich anpassen können. Das heißt, da ist eigentlich nicht... Also es gibt Hoffnung. Es ist ja eigentlich immer gut, wenn die sich anpassen können. Aber die Haubenlerche wäre jetzt wirklich ganz schlecht. Weil die eben diese.
Aber ich glaube. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur ansetzen da, dass nicht nur die Lerche, sondern eigentlich alle Vögel total anpassungsfähig sind. Ich meine, ich habe hier in Köln einen Freund, der hat letztes Jahr einen Naturgarten gemacht aus Beton. Also der hatte vor der Tür. Vor dem Hof Beton, dann hat er das aufbrechen lassen und hat dann heimische Pflanzen angebaut, unter anderem Sonnenblumen oder was auch immer. Und die sind jetzt zum ersten Mal dieses Jahr, haben die geblüht und so. Und der hat jetzt schon Stieglitze da, Stare, Krähen, die Sittiche kommen geflogen.
Ja.
Und dieses Gebiet, wo der lebt, ist in einem Industriegebiet. Da würde man wirklich denken, woher wissen die Vögel, dass hier jetzt so Blumen sind oder auch diese Samen etc.
Ja.
Aber die suchen danach. Die suchen danach.
Ja, und das ist aber toll auch zu beobachten, auch wenn man Kinder hat und so weiter, weil sich echt schnell so ein Erfolg einstellt. Also muss ich sagen,
total.
Das ist auch auf dem Balkon kriegen wir manchmal auch Videos von euch, wo dann Stieglitze auf dem Balkon sitzen und so. Das ist echt schön und das macht einfach große Freude zu sehen. Man kann was tun. Und muss ich jetzt auch sagen, jetzt fängt ja die Zeit an, wo man den Garten wieder aufräumen will, an einem schönen Herbstsamstag. Ich werde es natürlich noch tausendmal sagen, aber lasst die abgeblühten Gräser und überhaupt mal ein bisschen länger stehen, bitte.
Absolut.
Und nicht irgendwie, räumt irgendwann im Winter auf, aber jetzt bitte.
Oder gar nicht. Lass es einfach mal, sie einfach mal über den Winter
eigentlich
stehen.
Eigentlich gar nicht, weil da schlafen ja auch Insekten drin. Das ist ja
die
süßeste Vorstellung ist für mich ja wie in so einem toten Halm irgendein Insekt schläft.
Es ist doch so süß, wie alles genutzt wird. Ne?
Ja, genau.
So. Jetzt ist auch mal. Jetzt wollen wir. Ich will jetzt mal hier in die Musik reingehen,
ja,
wenn
mach
ich
doch
darf.
Mal. Ja, sonst wird das auch alles zu eng und wir haben wirklich viel schon besprochen und geredet, finde ich. Also
weil ich sagen muss, dass wir heute leider nicht ziehen können, weil ich bin ja nicht zu Hause. Das heißt, ich habe mein Döschen hier nicht und ich kann jetzt. Ne?
Finde ich nicht schlimm, dann überlegen wir uns was. Also wir können uns überlegen, entweder wir wünschen uns selber mal einen Vogel, das haben wir ja schon mal gemacht.
Mhm.
Oder wir
lassen mal über online, die können noch mal über hier.
Das ist auch eine gute Idee, genau, für alle, die uns hören und es noch nicht wissen, wir haben einen Instagram-Kanal. Und wir werden das jetzt mal, das ist eine sehr gute Idee. Wir machen mal was Neues und fragen unsere FollowerInnen und HörerInnen, was wir als nächstes besprechen sollen. Finde ich richtig gut.
Okay.
Das machen wir. Und dann füllen wir die Dose auf, weil wir haben ja auch schon noch eine lange Wunschliste und es wird auf jeden Fall eine neue Folge geben. So, dann kannst du jetzt in die Musik hineingehen und damit können wir dann die Folge gleich beenden, ohne zu ziehen. Finde ich auch gut.
Okay, ich möchte mit dir singen von der Vogelhochzeit einmal die Strophe mit der Lerche. Weißt du, wie die geht?
Die Lerche, die bringt die Braut zur Kirche.
Ja.
Hab ich mir ausgedacht. Echt?
Die führt die Braut zur Kirche.
Ist das lustig. Ach, wie
schön. Das singen wir jetzt. Eins, zwei, drei.
Die Lerche,
die führt die Braut zur Kirche.
Fira-la-la-la. Wie toll.
Also dieses Lied habe ich ja so viel gesungen, als meine Tochter klein war. Das war ihr Lieblingslied.
Ne? Ich meine, wir haben hier seit anderthalb Jahren einen Podcast und haben wirklich, also einmal haben wir es glaube ich schon gehabt, aber die Vogelhochzeit völlig vergessen.
Ja, das ist Hoffmann von Fallersleben.
Ja,
also,
das
ist wirklich.
Es gibt auch eine Version von Helge Schneider, der hat manchmal dann auch noch ganz lustige Strophen. Eine, die mir gefällt, ist übrigens der Specht, der entschuldigt sich, er kann nicht kommen, ihm ist schlecht.
Ja, nee, ist gut, dass du es erwähnst. Der, ich habe die Vogelhochzeit von Helge Schneider auch in unsere Playlist reingemacht. Das ist gut, das allerdings gut. Ist mir wieder aufgefallen, und ich möchte jetzt kein Debbie Downer sein hier, aber ich bin, ich mag den als Mensch, ich finde den gut, aber er ist nicht mein Humor. Ich bin, ich kann da nicht so ablachen.
Das
aber
ist
egal,
schlimm. Es gibt,
hört euch das an.
Genau, hört euch das an. Es ist... Ich finde, das ist einfach ein begnadeter Musiker und ich habe mich immer sehr unterhalten gefühlt. Ich war auf einigen Konzerten von ihm und das waren hauptsächlich Konzerte und das war irgendwie echt cool. Aber gut, andere Geschichte. Also
er ist ein super Entertainer, glaube ich. Also, wenn man da ist, dann hat man ein
gutes Gefühl. Und schön, dass wir jetzt mal wieder was zusammen gesungen haben.
Ja, finde ich auch. So, also hör uns zu, jetzt wollen wir zu dem Lied kommen. Ich habe diesmal wirklich ein Lied, was auch... Feldlerche heißt, im Englischen Skylark, was ich einen ganz tollen Namen finde. Das
ist wirklich schön.
Das Lied heißt auch Skylark und ist von einem Hoagy, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, Hoagy Carmichael heißt der hat das 41 geschrieben. Mhm. Er hat es auch performt, es ist sehr schön, es ist ein Liebeslied. Mhm. Es hat auch einen ganz, ganz schönen Text, der auch auf den Vogel sozusagen immer wieder zurückkommt. Ganz, ganz toll, kann sich mal jemand die Lyrics sozusagen googeln. Ich habe mich aber entschieden, den Song von Aretha Franklin zu nehmen.
Nein.
Weil, ja, because we can't. Because geil. Philip and I, we love Aretha.
We love Aretha.
Philip und ich musste auch so lachen eben wieder, als ich daran gedacht habe, wie wir im Büro Aretha Franklin uns angeguckt haben mit ihrem Fell. Weißt du das noch?
Ich weiß
das noch.
Sie hat
doch so einen riesen Fellmantel an und es ist alles so lustig. Und
ich weiß das, also natürlich weiß ich das noch, weil das einfach legendärer Auftritt ist. Aretha Franklin, zu irgendeinem Anlass hat sie nochmal einen großen Auftritt gehabt. Gott hab sie selig. Und es war wirklich ein schöner, sie hatte ein Kleid an, das war nicht ganz so passend, da hat man sich schlecht beraten. Da will ich jetzt aber nicht drüber lachen, das finde ich fies, weil der eigentliche Star des Auftritts war unsere alte, gute Freundin Sissy Houston. Ja. Und zwar ist das die Mutter von Whitney Houston. Und wer uns beide kennt, wir sind große Whitney-Fans. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Sissy Houston ist ja auch schon ein bisschen älter. Und die ist aber so, ne, Generation Aretha Franklin. Die hat man da nochmal in den Background-Chor gestellt. Und es war so ein bisschen... sorry, aber wie kann man das jetzt beschreiben? Ich habe Angst, das so falsch zu beschreiben. Es war einfach so typisch, es war so geplant. Man hat diese Frau, die arme Frau, die wirklich relativ alt ist, musste dann nochmal singen. Und das hat nicht funktioniert.
Nein, hör zu, pass auf. Also es war so, es war Aretha Franklin, das ist jetzt meine Interpretation. Aretha Franklin, die da so ein paar Lieder improvisiert hat und nachgesungen sozusagen. Und dann hat man gedacht, okay, wen stellt man jetzt dahin, der auch so eine Größe ist und so eine Soul-Größe. Und natürlich hat man dann unter anderem auch die Mutter von Whitney Houston gefragt, Sissy Houston, die ein Attitude hat und schon immer eins hatte. Und hat sie dahingestellt. Und das war auch irgendwo okay, bis, jetzt kommt's, dann das Lied kam, Rolling in the Deep von, wie heißt sie noch? Von Adele, was natürlich Sissy Houston nicht kannte. Weißt du? Ich meine, das Lied ist neu, die kommt aus dem Gospel. Die hat sich gedacht, was zum Höllenarsch, hatte wahrscheinlich auch keine Zeit zu proben, weil sie dachte, leck mich am Arsch, ich kann das alles.
Ja,
und dann, und diese, ja, aber es ist so. Und dann kam das Lied und dann bitte das Gesicht und die Attitüde von dieser Frau, die den Text Zero kannte. Zero.
Ja, ist halt
die
Background.
Wusste nicht, worum es geht.
Aretha konnte das super, hat vorne total performt.
Super geil.
Und dann
gibt es
diesen Moment, wie Sissy Houston hinten steht und dann anfängt mit dem Schlagzeuger zu flirten. Einfach weil sie nichts zu tun hatte. Konnte nicht mit.
Es war so, Philipp. Und wir haben das uns 20 Mal angeguckt und Philipp und ich, wir konnten nicht mehr.
Das ist
und
ein deswegen habe ich. Auftritt.
Ja, es ist legendär und deshalb habe ich gesagt, Aretha Franklin muss es sein, abgesehen davon, dass die Frau wirklich von unserer Zeit die beste Soul-Sängerin ist, die es gibt.
Das stimmt.
Sie ist 2018 leider gestorben. Da war ich wirklich traurig. Ich habe sie geliebt.
R-E-A-P-C-D
und solche Lieder. Also ich meine, die ist ja she's from heaven.
Ja.
Und deswegen wird sie das jetzt performen Und ich wünsche allen viel Spaß bei dem Lied. Das ist wirklich ein sehr schönes Lied.
Ich werde auf jeden Fall auch jetzt, glaube ich, noch eine Runde Aretha einlegen und mal wieder so ein bisschen Best of Aretha anhören. Kann man immer mal machen.
Finde ich auch. Ja, hau rein und mach es.
Mach es gut, meine Lieben. Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.
Shadows in the rain to a blossom covered lane, and in your lonely flight, oh, haven't you heard music in the night? Wonderful music, faint as a willow.
Have you?